Sie hören den Kurier.
Mehr als 5,2 Millionen Menschen haben in Österreich bereits zumindest eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Das sind 2/3 der impfbaren Bevölkerung. 56% haben einen vollständigen Impfschutz. Allerdings heißt das im Umkehrschluss ja, dass noch immer sehr viele Menschen ungeimpft sind. Einige wenige, weil sie aufgrund von Erkrankungen nicht geimpft werden können, der Großteil aber, weil sie die Impfung ablehnen oder sie als zumindest nicht notwendig erachten. Doch wer sind diese Menschen? Warum lehnen sie die Impfung ab? Inwieweit spielt Bildung eine Rolle und inwieweit aber auch der Migrationshintergrund? Fragen, die ich heute unter anderem mit der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der WU Wien besprechen werde. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Die Wissenschaftler der Technischen Universität Berlin erwarten in ihren Modellrechnungen eine 4. Corona-Welle spätestens im Oktober mit exponentiellen Anstiegen in den Krankenhauszahlen. Sollte der aktuelle Trend aber weitergehen, könnte das schon viel früher der Fall sein. Um die Herdenimmunität zu erreichen, bräuchte es bei der Delta-Variante nämlich eine Impfquote von 95% oder Impfstoffe, die deutlich besser wirken als die derzeitigen. Wie man es dreht und wendet, eine 4. Welle wird also kommen. Die Frage ist nur, wie groß sie ausfällt. Und daher steigen die Bemühungen, so rasch wie möglich viele Menschen zu impfen. Aber bei der Zahl der Impfungen gibt es in Österreich teilweise große regionale Unterschiede. Bei mir im Studio begrüße ich dazu jetzt meine Kollegin Nas Küçüktekin. Hallo Nas.
Hallo.
Nas, du hast dir die Impfzahlen genauer angesehen. Wie erklärst du dir die Unterschiede in den einzelnen Bezirken oder Gemeinden, vor allem zum Beispiel bei den Arbeiterbezirken in Wien?
Bei den Zahlen in den einzelnen Gemeinden und Bezirken muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil man unter anderem ist es eben auch wichtig, wie die Demografie dieses Bezirks oder der Gemeinde ist. Wenn in einem Bezirk zum Beispiel sehr viele alte Menschen oder vorwiegend alte Menschen leben, ist klarerweise die Impfquote höher, weil die einfach zuerst angekommen sind. Bei Bezirken mit vermehrt jüngerer Bevölkerung ist sie dementsprechend niedriger. In Wien stechen besonders eben die Arbeiterbezirke vor, weil das eben da durchaus zutrifft, dass das jüngere Bezirke sind. Das Thema Bildung und Sprache ist aber natürlich auch ein Faktor, der hier berücksichtigt werden sollte, weil wir wissen, bildungsfernere Schichten haben weniger Bewusstsein oder weniger Zugang zu den Informationen, wenn es um Impfung geht. Was man aber hier schon betonen kann, ist, dass das eben nicht nur für Arbeiterbezirke zu sagen ist. In Österreich gibt es auch genug andere Gemeinden wie Stall in Kärnten oder Auerbach in Oberösterreich mit einer sehr, sehr niedrigen oder vergleichsweise niedrigen Impfquote.
Ja, vielleicht teilweise sogar noch niedriger als die eben sogenannten Arbeiterbezirke in Wien. Du hast doch heute mit dem Gesundheitsministerium gesprochen. Wie schaut denn deren Strategie jetzt aus für die nächsten Wochen?
Deren Strategie ist vor allem informieren, Fake News beseitigen, so gut es geht, gegen Fake News entgegenhalten. Schauen, dass man so viele Menschen wie möglich zur Impfung motivieren kann, einfach dadurch, dass man zeigt, dass es für sie auch Vorteile hat, dass eine Impfung auch Freiheit bedeutet und Vorteile auch für sie hat.
Eine Großstadt wie Wien hat natürlich ganz andere Herausforderungen, wie zum Beispiel ein kleineres Dorf oder so. Aber wie sieht es denn hier aus? Hast du auch da in Erfahrung bringen können, was jetzt in Wien geplant ist?
In Wien ist viel geplant, vor allem alles in vielen Richtungen Impfung ohne Anmeldung. Da hat ja Wien schon verschiedenste Aktionen, wie zum Beispiel das Impfboot, das über der Donau fährt und immer wieder mal anhält, wo man ganz niederschwellig und einfach hingehen und sich impfen lassen kann, wo man sich vorher nicht anmelden muss. Dasselbe geht beim Rathausplatz, beim Austria-Center. Es gibt auch Bemühungen, in Ausbildungsstätten zu gehen, dass man Menschen, die vielleicht nicht so gut Deutsch können, wo man weiß, da werden Deutschkurse angeboten, sehr einfach, sehr niederschwellig impfen kann.
Der Simulationsexperte Niki Popper hat dazu im ORF-Interview einen auf den ersten Blick vielleicht sogar ungewöhnlichen Vorschlag gemacht. Hören wir da doch mal rein.
Da müssen wir jetzt weiter dranbleiben und da sollte man nicht nur im Stephansdom impfen, sondern auch in der Moschee oder in der Synagoge oder wo auch immer ich die Leute erwische, bei Konzerten und wo auch immer die Leute
impfen. Wäre Ihrer Ansicht nach eine Impfpflicht sinnvoll,
Nein,
wirklich vorzuschreiben?
Wir sehen in ganz vielen Studien und das wissen wir aus vielen Jahren, das, was jetzt wieder passiert mit der Diskussion zur Impfpflicht, ist, es verunsichert die Menschen. Warum? Weil die glauben ja dann, da ist irgendwas doch nicht so super. Es geht um Freiwilligkeit.
Eine Impfpflicht wäre also kontraproduktiv, sagt auch Popper. Kann man Impfgegner dennoch irgendwie noch vom Gegenteil überzeugen?
Da muss man ein bisschen unterscheiden, ob jemand ein eingefleischter Impfgegner ist. Das ist schon sehr schwer. Rudolf Schmitzberger, Leiter vom Impfreferat der Ärztekammer zum Beispiel, sagt, dass man die Hardline einfach nicht bekehren kann. Diese Menschen sind auch oft der Überzeugung, dass sie eh schon alle Infos haben und informieren sich dann auch nicht mehr zusätzlich, wenn es ums Thema Impfen geht. Also die wird man nur sehr schwer erreichen. Mhm. Laut Daten des Gesundheitsministeriums sind das um die 8% der Bevölkerung. Genau, aber dann gibt's eben noch die Impfskeptiker, also Menschen, die per se nicht unbedingt gegen eine Impfung sind, sondern Ängste oder Sorgen haben.
Mhm. Also die klassischen Impfgegner wird man wohl wirklich kaum überzeugen können, aber wie du gesagt hast, die Impfskeptiker, die die Impfung vielleicht auch ein bisschen vor sich herschieben, was sind denn so die häufigsten Erklärungen, warum man sich da nicht impfen lässt?
Ein oft genannter Grund ist einfach, dass Menschen auf mehr Daten warten wollen, dass sie schauen wollen, was sind die Langzeitwirkungen der Impfung, wie reagieren Menschen darauf, was aber mittlerweile nicht mehr wirklich Fakten oder Daten basiert ist, weil einfach schon so viele Millionen Menschen geimpft wurden. Also es gibt genug Daten. Andere Gründe sind einfach Fake News, die vor allem in sozialen Medien kursieren, dass man von der Impfung unter anderem unfruchtbar wird oder andere Krankheiten bekommt, dass die Impfung sogar die DNA verändert.
Mhm. Hat hier auch die Berichterstattung rund um den AstraZeneca-Impfstoff eine Rolle gespielt?
Ganz sicher, das merkt man auch an den Zahlen, wer denn, also vor allem beim Geschlecht, welches Geschlecht, also ob Frauen oder Männer eher Impfskeptiker sind. Und hier sind laut Gesundheitsministerium 2/3 eher Frauen. Und das hängt auch sicher damit zusammen, dass gerade am Anfang, als die Impfungen begonnen haben, im Fall vom Impfstoff AstraZeneca Fälle von Thrombosen bekannt wurden, wo der allgemeine Eindruck entstand, dass man von diesem Impfstoff Thrombosen bekommt, was eben vor allem Frauen betrifft.
Mhm. Der Impfstoff wird ja jetzt im Moment nicht mehr verimpft. Wie kann man denn jetzt die Leute zum Impfen motivieren?
Stichwort ist ja ganz sicherlich motivieren. Also man muss den Leuten vermitteln, dass das für sie auch Vorteile hat, dass das für sie Freiheiten bedeutet, dass Impfen kein Risiko ist, sondern Risikoreduzierung.
Mhm. Ja, und hier muss man auch die Migranten sicher noch gezielter ansprechen. Nas, vielen Dank für den Besuch im Studio.
Sehr gerne.
Und bei mir begrüße ich jetzt Judith Kohlenberger. Sie ist Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik der Wirtschaftsuniversität Wien. Und sie hat im Auftrag des Sozial- und Gesundheitsministeriums gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen untersucht, wie Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete die Pandemie in Österreich bisher erlebt haben. Frau Kohlenberger, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Frau Kohlenberger, wir sollten nicht nur in den Stephansdom gehen, sondern auch in die Moscheen und in die Synagogen, hat der Simulationsforscher Niki Popper kürzlich gesagt. Hat er damit recht?
Also ich kann dieser Aussage insofern etwas abgewinnen, als es mir zum jetzigen Zeitpunkt der Pandemie wichtig erscheint, soziale Räume auch wirklich zu öffnen und die Lebenswelten von jenen Menschen, die eben noch nicht geimpft sind, in diese groß angelegten Impfkampagnen mit einzubeziehen. Also man könnte es ein bisschen flapsig so formulieren, die Impfung muss jetzt dorthin kommen, wo die Menschen sind. Sehr viele in Österreich sind natürlich in Kirchen, weil sie Katholiken sind, aber es gibt ja auch Menschen, die eine andere Religion haben. Und ich glaube, da müsste einfach diese Diversität mit einbezogen werden in die Kampagnen.
Mhm. Wenn man das jetzt anschaut, bis jetzt die Kampagnen, wurde da von Seiten der Regierung genug gemacht?
Also was ich und viele meiner Kolleginnen und Kollegen aus der Migrationsforschung von Anfang an kritisiert haben, war die Tatsache, dass oft sehr verspätet, lückenhaft und teilweise fehlerhaft die wichtigsten Informationen sowohl über Eindämmungsmaßnahmen als auch dann später über die Impfungen übersetzt wurden. Da hat man sicherlich wichtige Zeit verloren und gleichzeitig hat man auch ein Signal gesendet, das nicht unbedingt ein inklusives war. Und das führt nicht unbedingt dazu, dass Menschen, die jetzt noch nicht geimpft sind und Migrations- oder Fluchtbiografie haben, mehr Vertrauen in den Staat oder in die Gesellschaft gefasst hätten.
Mhm. Aus Ihrer Erfahrung, wo informieren sich denn die Menschen mit Migrationshintergrund über das Coronavirus und auch über die Impfung? Sind das jetzt die klassischen Medien? Ist das vielleicht noch das Radio? Sind das aber auch andere Kanäle wie WhatsApp-Gruppen oder Facebook? Gibt's da Daten dazu?
Also wir haben in unserer Studie ein wirklich sehr breites Spektrum vorgefunden, das ähnlich auch in der österreichischen Gesamtbevölkerung abgebildet ist. Das heißt, es gibt Menschen, die sich vor allem über sogenannte Qualitätsmedien, allen voran auch das staatliche Fernsehen, ORF, informieren. Mhm. Es gibt aber genauso Menschen, die sagen, ich würde mich sehr gerne über die ZIP2 zum Beispiel informieren, aber da habe ich gewisse Sprachbarrieren, die es mir nicht erlauben, das live mitzuverfolgen. Was sich dann gezeigt hat, interessanterweise, ist, dass schon viele Menschen auf soziale Medien zurückgreifen. Aber ich würde das gerne ein bisschen differenzieren, weil soziales Medium ist nicht gleich soziales Medium. Es gibt Menschen, die ganz bewusst zum Beispiel den Kanälen von Qualitätsmedien, von Fernsehkanälen folgen, weil dort eben die wichtigsten Informationen in komprimierter Form dargestellt werden, mit Untertitel meistens versehen. Und ich kann über die meisten Kanäle auch gleich ein automatisches Übersetzungsprogramm drüber laufen lassen. Das heißt, Social Media bedeutet nicht sofort, dass sich diese Menschen nur über WhatsApp-Gruppen und weitergeleitete Informationen von Bekannten informieren.
Mhm. Sie haben schon angesprochen, das heißt, hier kommen oft Übersetzungen zum Zug. Wo liegen denn die größten Sprachbarrieren in der Kommunikation von der Regierung zu Leuten mit Migrationshintergrund?
Also was wir wahrgenommen haben, ist, dass dann Sprachbarrieren ganz besonders schlagend werden, vor allem beim Thema Impfung, wenn sie zusätzlich noch auf digitale Barrieren treffen. Mhm. Und das betrifft eine ganz konkrete Bevölkerungsgruppe, die schwer zu erreichen ist, nämlich ältere Migrantinnen und Migranten, die einerseits gewisse Sprachbarrieren haben können, aber natürlich auch es als sehr herausfordernd empfinden, diesen gesamten Impfanmeldungsprozess online zu machen. Die sind auf Unterstützung ihrer Kinder oder Enkelkinder angewiesen. Gleichzeitig sieht man da auch, warum verstärkte Impfkampagnen auf Instagram zum Beispiel so eine Gruppe wahrscheinlich kaum erreichen werden.
Jetzt gibt es ja mehr niederschwellige Angebote, auch die Impfung ohne Anmeldung mittlerweile. Wie weit werden die denn von den Menschen angenommen? Und ist das nur etwas für Menschen mit Migrationshintergrund? Oder muss man da nicht generell sagen, das ist eher etwas auch für bildungsferne Schichten, die eben mit dem Anmeldeprozess vielleicht auch überfordert sind? Das betrifft ja wahrscheinlich nicht nur Migranten, oder?
Also ich glaube, was sich jetzt zunehmend in dieser Phase der Pandemiebekämpfung zeigt, ist, dass Impfvertrauen immer auch eine soziale Frage ist, eine Frage des Milieus, könnte man sagen. Mhm. In Österreich verschränkt sich da die soziale Herkunft, die Klasse, ganz stark auch mit dem Migrationshintergrund, aber nicht nur. Und hinter fehlender Impfbereitschaft, das sehen wir immer deutlicher, steht auch immer ein fehlendes Vertrauen in die Gesellschaft als Ganzes. Und es wäre wichtig, in einer ganzheitlichen Herangehensweise dieses Vertrauen zu stärken, einerseits durch Niederschwelligkeit, also wirklich dafür zu sorgen, dass auch jemand, der wenig Zeit hat, der viel arbeiten muss, der Kinderbetreuungspflichten hat, der vielleicht Online-Anmeldungen abschreckend findet, spontan vorbeischauen kann. Wie gesagt, die Impfung muss dorthin gehen, wo die Menschen sind. Aber gleichzeitig auch dieses Vertrauen zu stärken in das Gesundheitssystem und in die Gesellschaft als Gesamtes.
Haben Migranten eigentlich ein höheres Vertrauen in das österreichische Gesundheitssystem als in jenes in ihren Herkunftsländern? Weil das hört man ja schon immer wieder, dass eigentlich das Vertrauen in die österreichische Gesundheitspolitik und in das Gesundheitssystem sehr hoch ist auch.
Also das muss man sehr differenziert betrachten. Einerseits ist es schon so, und das wird uns in zahlreichen Studien, in Fokusgruppen immer wieder rückgemeldet, dass gerade geflüchtete Menschen zum Beispiel, die ja oft aus Ländern kommen, wo der gesamte Staat seit Jahren nicht mehr wirklich funktioniert, dass sie hier sehr schätzen, dass es niederschwellige Gesundheitsversorgung gibt. Umgekehrt machen schon viele Menschen auch Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitssystem. Sie nehmen wahr, dass der Zugang eben nicht gleichberechtigt gestaltet ist. Es gibt dann die schon angesprochenen Sprachbarrieren noch zusätzlich. Und das führt dann oft schon auch dazu, dass man es so wahrnimmt, man ist nicht ganzheitlich auch in das Gesundheitssystem integriert. Das heißt, ich glaube, man muss das differenziert betrachten, auch je nach Migrationsgruppe und Migrationscommunity. Grundsätzlich gibt es aber schon ein gutes Vertrauen, dass die Informationen, die man erhält, zum Beispiel von den eigenen Hausärzten eine sehr gute und wichtige Information ist.
Mhm. Jetzt gibt's ja tausende Impfmythen. Sind die unter Menschen mit Migrationshintergrund vielleicht sogar stärker ausgeprägt als in der Gesamtbevölkerung? Oder ist das hier auch eher eine Bildungsfrage? Das heißt, die Leute, die gebildeter sind, nehmen sogenannte Impfmythen oder Impfverschwörungstheorien weniger wichtig als jene, die zum Beispiel nicht so eine gute Ausbildung haben?
Also wirklich repräsentative Daten, die klar belegen würden, dass Menschen mit Migrationshintergrund öfter Verschwörungstheorien teilen als Menschen ohne Migrationshintergrund, gibt es eigentlich nicht. Mhm. Es kommen da viele weitere Faktoren hinzu. In unseren Fokusgruppen hat sich zum Beispiel gezeigt, Menschen, die im weitesten Sinne mit dem Gesundheitssystem zu tun haben, in der Pflege, aber selbst in der Reinigung, in Krankenhäusern, die nehmen eigentlich das Impfangebot sehr gerne wahr. Die haben eine große Offenheit. Gleichzeitig gab es natürlich auch Mythen. Ein Mythos, der sehr weit verbreitet war, auch in vielen geflüchteten Communities, war eben, dass eine Impfung zu Unfruchtbarkeit bei jungen Frauen führe. Was sich da aber schon noch gezeigt hat, es ist dann oft der persönliche Austausch oder dass man zum Beispiel jemanden kennt, der sehr wohl die Impfung erhalten hat und der mittlerweile schwanger wurde zum Beispiel, um jetzt ganz eine konkrete Anekdote zu nennen. Das führt dann dazu, dass diese Skepsis massiv sinkt und dass man merkt, aha, eigentlich stimmt das nicht und das scheint ja doch sicher zu sein. Ich glaube, dieser Faktor ist auch noch relevant, dass es nicht eine komplette Ablehnung ist, sondern dass viele auch sagen, ich schaue mir das mal an, ich möchte abwarten. Da steht natürlich die Frage dahinter, wie viel Zeit haben wir noch, um die vierte Welle abzufangen?
Die Frage ist auch, ob es in ganz gewissen Bevölkerungsgruppen eine ausgewiesene Impfskepsis gibt. Die wird etwa in Österreich der serbischen Community nachgesagt. Da heißt es immer, die wollen alle nur den russischen Sputnik-Impfstoff und die anderen Impfstoffe seien NATO-Impfstoffe. Haben Sie da in der Richtung etwas bemerkt?
Wir haben tatsächlich in unseren Fokusgruppen, die wie gesagt jetzt nicht repräsentativ sind, aber die wir durchgeführt haben, gefunden, dass die PKS-Community eigentlich eine hohe Impfbereitschaft an den Tag legt. Mhm. Ich glaube, das muss man sehr mit Vorsicht genießen. Das hängt dann noch von anderen Faktoren auch ab, die reinkommen, wie zum Beispiel Bildungshintergrund, Wohngegend, auch die eigenen Lebenswelten und die sozialen Bedingungen. Ich glaube, das ist sehr differenziert zu betrachten. Generell sind auch das immer Vertrauensfragen, die dahinter stehen. Ich würde jetzt aber nicht als pauschales Fazit in den Raum stellen, dass die Impfbereitschaft in einer konkreten migrantischen Community viel, viel höher wäre als in anderen.
Sie haben es auch schon ein wenig angesprochen. Viele Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten ja auch in prekären Arbeitsverhältnissen, etwa klassisch der Lieferservice, Paketzusteller oder auch an den Supermarktkassen. Inwieweit sind die auch gefährdet, sich anzustecken? Und wie überzeugt man genau jene Gruppen vom Impfen, die eben sehr viel Kontakt haben und auch es sich nicht leisten können, jetzt irgendwie zu Hause zu bleiben oder Homeoffice zu machen?
Also dieser soziale bzw. sozioökonomische Aspekt, der ist ein ganz wesentlicher. Das hat sich ganz stark in den Infektionszahlen auch gezeigt, in der Infektionsentwicklung. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass diese Menschen ja auch sehr häufig ökonomisch stärker dann von Lockdowns zum Beispiel betroffen waren. Also auf der einen Seite sind Migranten unter den systemerhaltenden Berufen überrepräsentiert gewesen, die Menschen, die das Land durch die Lockdowns hindurch am Laufen gehalten haben, aber gleichzeitig auch in jenen Branchen, die im Grunde seit November letzten Jahres bis in den April, Mai hinein geschlossen waren, Gastronomie und Beherbergung. Das heißt, wir haben ein breites Spektrum. Ich glaube, in einer ganzheitlichen Herangehensweise muss man eben nicht nur diese gesundheitliche Betroffenheit, sondern auch die ökonomische Betroffenheit, die auch dann zu massiver Prekarität und im Grunde auch zu Armutsgefährdung führen kann, in den Blick nehmen. Das ist ganz wesentlich. Da zeigt sich meines Erachtens nach, dass schon einige Betroffene den Eindruck haben, dass diese Ebene etwas ausgeblendet wird. Und das wäre, glaube ich, ganz wichtig, sich auch dieses Themas anzunehmen.
Und die Leute eben vom Impfen zu überzeugen, eben weil es auch ihre Einkommen sichert, weil sie dann nicht schwer erkranken. Die Regierung hatte in der Vergangenheit immer wieder von Reiserückkehrern gewarnt und in Pressekonferenzen explizit Österreicher und Österreicherinnen mehr angesprochen. Viele Menschen mit Migrationshintergrund haben sich durch solche Aussagen auch vielleicht diskriminiert gefühlt. Fühlen sie sich deswegen auch weniger angesprochen, weil eben sozusagen sie nicht sich inkludiert fühlen?
Also ich glaube, das war tatsächlich eine der größten verpassten Chancen, die wir gesehen haben, weil es wäre sehr wertvoll gewesen, in den Impfkampagnen auch deutlich zu machen, hier gibt es nun eine Möglichkeit, auf sicherem Weg die Familie im Herkunftsland zu besuchen, nämlich dann, wenn man geimpft ist. Also das auch wirklich ganz betonen und ganz stark in den Vordergrund stellen bei Impfinformationen. Viele Teilnehmende an unseren Fokusgruppen haben tatsächlich rückgemeldet, dass sie das als sehr verstörend empfunden haben, dass es da überhaupt kein Verständnis dafür gibt, wie wichtig es ist, zumindest einmal im Jahr die erweiterte Familie im Herkunftsland besuchen zu können, dass das natürlich ein wichtiger Teil auch für das eigene seelische Wohlbefinden ist. Und da gab es leider überhaupt keine Konzepte. Mhm. Man hat einfach eher gesagt, macht es nicht, beziehungsweise bringt uns bitte das Virus nicht wieder herein. Aber was man nicht getan hat, zumindest im letzten Sommer, war zu sagen, hier sind Rahmenbedingungen, unter denen ein sicherer Besuch in der Heimat möglich ist.
Und inwieweit ist jetzt der Besuch einer alten Heimat wirklich auch eine Motivation, sich impfen zu lassen? Also gibt es da wirklich explizit Leute, die sagen, ja, wir haben uns deswegen geimpft, damit wir ohne Probleme und ohne irgendwelche Tests machen zu müssen, dann auch wieder zurückkommen können?
Das wurde tatsächlich öfters rückgemeldet. Also einerseits ganz klar auch zu sagen, man möchte gerade vielleicht die schon älteren Familienangehörigen in der Heimat ganz sicher nicht anstecken. Also da war die Impfung eine große Motivation dahinter. Aber auch auf dieser logistisch-koordinativen Ebene, dass man sagt, es ist halt einfach leichter, wenn ich mich nicht ständig testen lassen muss bei der Aus- und Einreise, sondern wenn ich eine Impfung vorlegen kann. Das ist tatsächlich eine große Motivation gewesen.
Frau Kohlenberger, abschließend noch gefragt, braucht es auch Vorbilder innerhalb der Communities, die für das Impfen werben? Also wir haben ja begonnen mit der Frage, ob man in die Moscheen gehen soll, also ob da Imame zum Beispiel Vorbilder sind oder eben Stars, die dieser Community entspringen. Würde das etwas bringen, um noch mehr Menschen dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen?
Ich bin mir nicht sicher, ob es unbedingt wirklich Stars sein müssen oder ganz besonders prominente Personen innerhalb der Communities. Aber was ich schon denke, und das ist auch ein Konzept, das wir aus der Studie abgeleitet vorschlagen, man muss stärker in die Communities, in die Bezirke hineingehen. Wir schlagen das Konzept von sogenannten Corona-Lotsen vor. Das sind ausgebildete Menschen, die als erste Anlaufstelle dienen. Ganz niederschwellig, die man fragen kann, was ist das jetzt mit der Impfung? Was sind mögliche Nebenwirkungen? Welcher Impfstoff ist sicher für mich? Solche Fragen, die ich dann direkt an jemanden richten kann, der vielleicht den eigenen kulturellen Hintergrund hat, die Sprache spricht, um mich dann entsprechend an Hausärztin, an Impfstraßen, an wen auch immer weiterleiten kann. Das wäre ganz, ganz wesentlich, weil wie gesagt, digitale Barrieren, Sprachbarrieren, die mal zu überwinden, das kostet Zeit und sehr viel Energie.
Das ist ein interessanter Vorschlag, der ja vielleicht auch was für die Menschen in Österreich ohne Migrationshintergrund was wäre, denn auch hier gibt es ja immer noch Unwissen. Frau Kohlenberger, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Wie ansteckend Corona ist, hat jetzt auch David Alaba erfahren müssen. Der Top-Fußballer Österreichs muss schon kurz nach seinem Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid in Quarantäne. Der 29-Jährige, der heuer vom FC Bayern nach Spanien gewechselt ist, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Spanien ist mit einer 7-Tage-Inzidenz von 380 am Platz 3 der Länder in Europa mit den höchsten Corona-Zahlen. Nur Zypern und Gibraltar haben noch mehr Infizierte. Wir wünschen David Alaba gute Besserung. Das war's für heute von mir. Einen schönen Abend noch. Ton und Schnitt heute wieder von Dominik Kanzian. Mitgearbeitet an der heutigen Folge hat Nas Küçüktekin. Besonders freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast nicht nur abonniert, sondern wenn ihr uns auch helft, unser Podcast-Angebot noch weiter zu verbessern. Dafür müsst ihr einfach schnell unter kurier.at/podcast-umfrage ein paar Fragen beantworten. Danke dafür. Bis morgen. Passt auf euch auf. Elias Nadmesnik, over and out.